Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 27. August 2023, gleich dem 5. Shahriwar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach hören Sie die Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Irans und Katars erörtern regionale Entwicklungen. Iranischer Fotograf aus Taliban-Gewahrsam entlassen. Und Iran setzt Produktion von Radiopharmazeutika fort. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Irans und Katars erörtern regionale Entwicklungen. Außenminister der Islamischen Republik Iran und Katars haben am Samstag bei einem Telefongespräch über die neuesten Entwicklungen in der Region sowie über Themen vom gemeinsamen Interesse gesprochen. Bei diesem Telefonat würdigte Hossein Amir Abdollahian, Außenminister der Islamischen Republik Iran, die positive Rolle der katarischen Regierung und die konstruktiven Bemühungen hochrangiger Verantwortungsträger dieses Landes in den regionalen und internationalen Beziehungen und dankte Doha für seine konstruktive Rolle bei der Freigabe der im Ausland blockierten iranischen Devisen. Abdulrahman al-Sani drückte dabei seine Zufriedenheit über die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Teheran und Doha aus, lobte den Ausbau dieser Beziehungen und sprach sich für die Fortsetzung der engen Konsultationen zwischen den beiden Seiten aus. Der iranische Außenminister konsultierte und tauschte am Samstagnachmittag Meinungen auch mit seinem omanischen Amtskollegen Badr al-Busayid Hamoud bin Faisal al-Busayri zu Fragen von beiderseitigem Interesse in bilateralen, regionalen und internationalen Bereichen aus. In diesem Gespräch würdigte Amir Abdollahian die konstruktiven Bemühungen des Sultans von Oman um die Lösung des Atomstreits und erläuterte die grundlegende Haltung der Islamischen Republik Iran gegenüber dem Verhandlungsprozess. Iranischer Fotograf aus Taliban-Gewahrsam entlassen. Ein kürzlich von der Taliban-Regierung in Afghanistan festgenommener iranischer Fotograf ist freigelassen und der iranischen Botschaft in Kabul übergeben worden. Der stellvertretende Taliban-Sprecher Bilal Karimi bestätigte am Samstag die Freilassung von Mohammad Hussein Velayati, der für die in Teheran ansässige Nachrichtenagentur Tasnim arbeitet. Der iranische Journalist ist noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Dies wird aber voraussichtlich so bald wie möglich der Fall sein. Muhammad Hossein Velayati reiste legal über die Luftgrenze nach Afghanistan ein und blieb 10 Tage in Kabul. Er wurde kurz vor dem Rückflug auf dem internationalen Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul festgenommen. Die Taliban-Verantwortungsträger haben keine Erklärung dazu abgegeben. Es sind intensive diplomatische und konsularische Bemühungen im Gange, um Herrn Muhammad Hossein Velayati, den Fotografen der Nachrichtenagentur Tasnim, nach Hause zurückzubringen, schrieb Außenminister Amir Abdullahian am Freitag auf X. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, teilte am Mittwoch dazu mit, Iran habe mit den zuständigen Behörden in Afghanistan für die Freilassung des Tasnim-Fotografen zusammengearbeitet. Iran setzt Produktion von Radiopharmazeutika fort. Iran werde laut dem Leiter der Atomenergieorganisation des Landes, AEOI, die Produktion von Radiopharmazeutika fortsetzen. Mohammad Eslami sagte am Samstagabend in Teheran dazu, Radiopharmazeutika werden bestellt und nach Tages- und Wochenplänen an Krankenhäuser und medizinische Zentren geliefert. Er fuhr fort, wir haben viele Anfragen für Radiopharmazeutika aus verschiedenen Ländern und aufgrund der Verbesserung der internationalen Flüge nach der Corona-Zeit haben wir auch unsere Exporte wieder aufgenommen. Eslami erklärte, das auch vom Revolutionsoberhaupt betonte Thema ist, dass die Auswirkungen der Atomindustrie im Leben der Menschen sichtbar sind und wir eine Verzögerung in der Bewegung haben, weil wir die Atomindustrie zu spät in das Leben der Menschen gebracht haben. Agrarprodukten werden durch Bestrahlung geholfen und ihre Produkte würden eine längere Haltbarkeit haben und die Gesundheit der Menschen könne verbessert werden, indem Schädlinge und Gifte aus den Produkten entfernt würden, sagte der AEOI-Leiter. Diese Arbeit habe direkte Auswirkungen auf den Lebensunterhalt der Menschen. Sie helfe den Produzenten und das sei ein großer Schritt der Atomindustrie, erklärte er. Eslami fügte hinzu, das junge und talentierte Team arbeite Tag und Nacht daran, die Maßnahmen der Atomenergieorganisation umzusetzen. Irak begrüßt dänische Entscheidung zur Koranschändung. Der irakische Außenminister hat am Samstag die Entscheidung Dänemarks, öffentliche Schändung religiöser Symbole zu verbieten, begrüßt. Der von der Regierung in Kopenhagen vorgelegte Gesetzentwurf sehe ein Verbot der unangemessenen Behandlung von Gegenständen von erheblicher religiöser Bedeutung für eine Religionsgemeinschaft vor, sagte der dänische Justizminister Peter Hummelgaard am Freitag. Das Gesetz umfasse auch das Zertrampeln oder sonstige Schändung dieser Gegenstände. Es ziele nur auf Aktionen an öffentlichen Orten ab oder wenn diese in der Absicht durchgeführt werden, größere Verbreitungen zu finden. Das neue Gesetz soll in Kapitel 12 des dänischen Strafgesetzbuchs aufgenommen werden, das sich mit der nationalen Sicherheit befasst, und Verstöße werden mit einer Geldstrafe und 2 Jahren Freiheitsentzug geahndet. Der irakische Außenminister Fuad Hussein und sein dänischer Amtskollege Lars Løkke Rasmussen sprachen am Samstag miteinander, nachdem Kopenhagen angekündigt hatte, ein Gesetz vorzulegen, das das Verbrennen oder Beleidigen des Korans unter Strafe stellt. Dabei würdigte Hussein die dänische Entscheidung und erklärte, dieser Schritt der dänischen Regierung wahre Kopenhagens Stellung und seinen Respekt vor diesem religiösen Buch, das von vielen Gesellschaften auf der Welt geheiligt werde. Die irakische Regierung respektiere zwar die in der dänischen Verfassung verankerten Meinungsfreiheit, doch dies gebe keinem das Recht, dieses heilige und himmlische Buch, das von Millionen Muslimen und anderen auf der ganzen Welt respektiert werde, zu missachten, unterstrich der irakische Außenminister. Hossein sagte, die Beleidigung des Korans bedrohe das friedliche Zusammenleben in menschlichen Gesellschaften und beeinträchtige auch die bilateralen Beziehungen zwischen islamischen und europäischen Ländern. Der irakische Außenminister wies darauf hin, dass diese Handlungen Koranschändung, Hass schüren und Spannungen zwischen den menschlichen Gesellschaften hervorrufen. Der dänische Außenminister bekräftigte bei diesem Telefonat, dass die Koranschändung nicht repräsentativ für die dänische Gesellschaft sei. In Dänemark und Schweden hatte es zuletzt mehrfach Demonstrationen gegeben, bei denen der Koran angezündet oder die Heilige Schrift der Muslime mit Fußtritten geschändet worden war. Die Protestaktionen hatten zu heftigen Spannungen zwischen den beiden nordischen europäischen Ländern und islamgeprägten Ländern geführt. Hamas verurteilt Eröffnung der Sierra Leoneischen Botschaft in besetzten Gebieten. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat die Eröffnung der Sierra Leoneischen Botschaft im besetzten Palästina scharf verurteilt und sie als eine Unterstützung der Verbrechen des Besatzerregimes bezeichnet. Hamas-Sprecher Abdullatif Al-Ghanou forderte am Samstag die Regierung Sierra Leones auf, ihre falsche Haltung zu überdenken und eine faire Sicht auf Palästina einzunehmen. Al-Ghanou wies außerdem darauf hin, dass diese unglückliche Haltung von der Regierung Sierra Leones in einer Situation eingenommen wurde, in der wir eine Eskalation der Verbrechen der israelischen Besatzung gegen die palästinensische Nation, ihr Land und ihre Heiligtümer erleben. Dies sei grünes Licht für die Armee des Besatzerregimes und die jüdischen Siedler, die Aggression und Verbrechen gegen die palästinensische Nation auch in der besetzten Stadt Al-Quds Jerusalem fortzusetzen, betonte der Hamas-Sprecher. Er sagte, dass die Haltung der Regierung Sierra Leones eine Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes und eine Unterstützung der Verbrechen des Besatzerregimes bedeute. Sierra Leone ist ein kleines Land mit einer Bevölkerung von etwa 8 Millionen Menschen in Westafrika. Die Hauptstadt und größte Stadt ist Freetown. Die Amtssprache ist Englisch. Syrien. USA und Frankreich wollen Unterstützung von Terroristen verheimlichen. Laut dem syrischen Außenministerium versuchen die USA und Frankreich, ihre Unterstützung von Terroristen beim Einsatz chemischer Waffen durch die Anschuldigung von Damaskus zu verschleiern. Wie die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, verurteilte das syrische Außenministerium am Samstag die jüngsten Äußerungen des französischen Außenministeriums und des Sprechers des Nationalen US-Sicherheitsrates, die Damaskus unter anderem des Einsatzes chemischer Waffen im Jahr 2013 beschuldigten. In einer Erklärung des syrischen Außenministeriums hieß es dazu, die Behauptungen des Außenministeriums Frankreichs und der Vereinigten Staaten stehen nicht ohne Bezug zu ihrer früheren Propaganda und ihren falschen Behauptungen und haben den Zweck, die Beteiligung dieser beiden Länder an abscheulichen Verbrechen im Rahmen ihrer uneingeschränkten Zusammenarbeit bei direkten und indirekten Terroranschlägen in Syrien zu verschleiern. Der Zweck dieser Äußerungen besteht ferner darin, den Hauptverbrecher zu verschleiern und die Beteiligung Frankreichs und der USA am Einsatz chemischer Waffen durch terroristische Gruppen in Ostghouta im Jahr 2013 und an anderen terroristischen Vorfällen zu vertuschen. Explosion auf türkischem Militärstützpunkt im syrischen Rif. Laut lokalen Medien vom Sonntagmorgen ist es auf einem türkischen Militärstützpunkt im Nordwesten Syriens zu einer massiven Explosion gekommen. Ein Al-Mayadin-Reporter aus Syrien berichtete, auf dem türkischen Militärstützpunkt im Dorf Al-Ayun am Rande der Stadt Marem in der Region Azaz im nördlichen Rif von Aleppo kam es zu einer massiven Explosion. Wie die in London ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, ist ein Teil der türkischen Militärbasis infolge dieser Explosion in Brand geraten. Die Ursache der Explosion bzw. die Höhe der möglichen Verluste und Schäden seien jedoch bislang ungeklärt, so die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Andererseits hieß es, dass die Unterstützungskräfte der syrischen Armee und der nationalen Verteidigungskräfte dieses Landes zusammen mit der russischen Militärpolizei auf dem Militärflughafen Tabqa im Westen der Stadt Raqqa eingetroffen seien, um sich auf den Beginn einer Operation gegen die Überreste der IS-Terrormiliz im Dreieck Hamaraka der Resur vorzubereiten. Vor etwa 2 Wochen kam es in der Provinz Al-Hasaka zu Zusammenstößen zwischen den von den USA unterstützten syrischen demokratischen Kräften, kurz SDF, und den von der Türkei unterstützten kurdischen Volksschutzeinheiten, kurz YPG, wo wobei auf beiden Seiten mehrere Menschen getötet und verletzt wurden. Kiew nennt Einfuhrverbot für seine Getreide durch EU inakzeptabel. Kiew hat am Samstag gegen die Möglichkeit einer Verlängerung des EU-Verbots für Getreideimporte aus der Ukraine protestiert und dies als inakzeptabel bezeichnet. 5 östliche EU-Mitgliedstaaten, Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und Bulgarien, wollen auch nach dem 15. September am Importverbot für Getreide aus der Ukraine festhalten, wenn die EU-Kommission bis dahin keine andere Lösung findet. Diese Länder begründen ihre Entscheidung damit, dass Landwirte sich über unverhältnismäßige Konkurrenz durch stark gestiegenen Import beklagen. Dazu teilte der polnische Agrarminister Robert Telus am Mittwoch in Warschau mit, er habe eine entsprechende Erklärung mit seinen Amtskollegen aus Ungarn, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien unterzeichnet. Man sei weiter sehr offen für den Transit in Drittländer. Das ukrainische Außenministerium teilte am Samstag dazu mit, wir halten die Fortsetzung der Handelsbeschränkungen für die Einfuhr ukrainischer Agrarprodukte nach Ablauf des Verbots der Europäischen Kommission für inakzeptabel. Nach Beginn des Ukraine-Krieges hob Brüssel die Kontingente und Zölle auf die Einfuhr von Getreide aus diesem Land auf, um den ukrainischen Agrarsektor weiter zu unterstützen, und so floss das billige Getreide dieses Landes in die Europäische Union. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat unterdessen die EU zur Öffnung ihrer Grenzen für Agrarprodukte aus seinem Land aufgefordert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist sonnig, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23, Mashhad 21, Isfahan 26, Shiraz 28 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie nun ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung »Wir und unsere Hörer«. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Vor 14 Tagen hatten wir die letzte Hörerpostsendung und heute sind wir wieder da mit ein wenig neuer Post. Wie Sie hören, liebe verbliebene Freunde der deutschsprachigen Sendungen aus Teheran, gibt es noch Enthusiasten unter der Hörerschaft, die weiterhin an uns schreiben und sogar Empfangsberichte schicken. Das ist eine immer wertzuschätzende Tatsache, für die wir uns bei den Verursachern herzlich bedanken und allen ein herzliches Willkommen zum heutigen kürzeren Update der Hörerpost zurufen. An erster Stelle können wir über den Eingang weiterer handgeschriebener Empfangsberichte aus Mainz, und zwar von Marcel Gogolin, berichten. 12 davon sind vom April und 2 vom Mai. Der Briefumschlag wurde am 30. Juni in Deutschland abgestempelt und am 24. Juli in Iran. Heute ist der 27. August. Also sind rund 2 Monate von der Absendung der Post bis zum Eintreffen in der Hörerpostredaktion vergangen. Das ist mit den früheren Postlaufzeiten unter normalen Umständen vergleichbar. Besten Dank, Herr Gogolin, dass Sie uns diese Dokumentation möglich gemacht haben. Eine kleine Bitte hätten wir aber, falls Sie uns hören. Wenn möglich, bitte die Daten bzw. Zahlen etwas deutlicher schreiben. Vielen Dank. Am 20. August 2023 nahm sich unser Saarländer Stammhörer Volker Wilschrey wieder mal Zeit für eine Mail und damit für einen weiteren Beitrag zu unserer Sonntagssendung. Liebe Freunde von IRIB, als ich heute einen Empfangsbericht über die Sonntagssendungen von IRIB schreiben wollte, habe ich gesehen, dass ich die letzten 5 Empfangsberichte noch nicht abgeschickt habe. Das tut mir sehr leid. Denn ich weiß noch, wie wichtig Hörerbriefe und auch Empfangsberichte für das Weiterbestehen des deutschsprachigen Programms sind. So möchte ich das ganz schnell nachholen, verbunden mit dem Dank für weiterhin viele interessante Informationen über Iran. Ich freue mich schon auf weitere Sendungen und hoffe, dass die nächsten Sendungen wir und unsere Hörer wieder aktuellen Bezug haben. Mittlerweile haben wir 3 Bustagesfahrten unternommen, die alle sehr interessant waren und uns auch unser eigenes Land ein bisschen näher gebracht haben. Die erste Bustagesreise war am 29. Juli nach Monschau in der Eifel und zum internationalen Platz Vogelsang im Naturpark Eifel. Damit Sie auch dieses Mal ein bisschen an den Eindrücken teilhaben können, habe ich meinen Reisebericht wieder mit vielen Fotos beigelegt. Nun zu meinen Empfangsberichten vom 16. Juli bis 13. August. Bis zum nächsten Mal, Ihr Volker Wilschrey. Für den aktuellen Bezug der Hörerpostsendung tragen Sie allgemein gesehen einen erheblichen Anteil bei, lieber Herr Wilschrey, so auch heute wieder. Herzlichen Dank. Besten Dank auch für den Reisebericht über Ihre Tagesfahrt am 29. Juli 2023 in die Eifel mit interessanten Berichten. Wir zitieren. Wie bereits in früheren Jahren hatte die katholische Erwachsenenbildung Dillingen seit kurzem 3b begleiten, bilden, begegnen, auch für 2023 einige interessante Tagesbusreisen im Angebot, unter anderem nach Monschau in der Eifel mit anschließendem Aufenthalt am internationalen Platz Vogelsang im Nationalpark Eifel. Monschau liegt zwischen den Berghängen des Naturparks Hohes Venn-Eifel an der Ruhr und ist mit seiner verwinkelten Altstadt eines der schönsten Reiseziele der Eifel. Mehr als 300 denkmalgeschützte Häuser, Cafés und urige Kneipen erwarten die Besucher. Monschau ist auch als Tuchmacherstadt bekannt. Schon in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts wurde spanische Merino-Wolle verarbeitet. Der Standort hatte jedoch mit schwerwiegenden Absatzproblemen wegen eines fehlenden Marktes an Ort und Stelle und den Privilegien der älteren Produktionsstätten im Herzogtum Jülich zu kämpfen. Die Blütezeit dieser Feintuchherstellung lag in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Bausubstanz des Stadtkerns aus der Tuchmacherzeit des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter prachtvolle Bürgerhäuser wie das Rote Haus und das Haus Treustrauf, die gleichzeitig auch Fabrikationsstätten waren, sowie größere Fabrikationsstätten im Altstadtkern, sind im Wesentlichen erhalten. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an verlor der Standort Monschau den Anschluss an die industrielle Entwicklung. Heute ist im Roten Haus, dem damaligen Haus der Tuchmacherfamilie Scheibler, alles über diesen historischen Zeitabschnitt, die Tuchmacherei und den Reichtum der Tuchmacherfamilien und der Stadt Monschau zu sehen. Sicher wird Herr Wilschrey Ihnen, liebe Hörerfreunde, die Besichtigung dieser historischen Stadt empfehlen. Überhaupt ist ja die Eifel insgesamt auch sehr sehens- und erlebenswert. Bevor wir mit dem Bericht von unserem Stammhörer weitermachen, erst einmal eine musikalische Pause. Mohammad Isfahani singt Borman Bemun, das bedeutet, bleib bei mir.
یادگار از تو
Das Tagesprogramm von Herrn Wildschrey war ein reines Kontrastprogramm, denn von Monschau ging es zum internationalen Platz Vogelsang. Schon mal was davon gehört, liebe Hörerfreunde? Herr Wildschrey schreibt einleitend dazu. Der Erinnerungsort Vogelsang, internationaler Platz, ist ein Ausflugsziel mit kulturellem Mehrwert, ein Ort der Begegnung. Auf einem Höhenrücken über dem Uftsee gelegen, ist der Denkmalbereich der ehemaligen NS-Ordensburg eingebettet in die Wildnis des Nationalparks Eifel. Neben vielfältigen Impulsen als Ausstellungs- und Bildungszentren, außerschulischer Lernort sowie kultureller Veranstaltungs- und Tagungsort bieten Vogelsang IP und der Nationalpark Eifel auch Raum für Erholung und Stille. Die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang ist nicht nur eines der größten Bauwerke des Nationalsozialismus, sondern auch Ausdruck seiner Überheblichkeit und Menschenverachtung. Bis heute ist die Herrschaftsarchitektur sichtbar, die der Selbstdarstellung des Nationalsozialismus diente und den Machtanspruch über Mensch und Natur verdeutlicht. Zweckbestimmung der NS-Ordensburgen war es, junge Männer zu Führungsfunktionären der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei heranzuziehen. Damit ist die ehemalige Ordensburg ein irritierendes Denkmal, das zunächst nicht von den Opfern der NS-Diktatur, sondern von NS-Aktivisten, Mitläufern und Tätern erzählt, ein Ort, der unbequeme Fragen aufwirft. Unser Hörerfreund beschreibt den Besuch dieses Ortes und der dortigen Dauerausstellung als bedrückend für alle Teilnehmer. Deshalb habe der Reiseleiter die Gruppe dann noch zum Kloster Steinfeld gebracht, wo gerade auch ein Oldtimer-Treffen stattfand. Somit gab es dann für alle Teilnehmer doch noch einen gelungenen Abschluss dieses Tagesausflugs am 29. Juli. Nochmals herzlichen Dank, lieber Herr Wildschrey. Von Dieter Leupold haben wir auch wieder eine Mail bekommen, worin er sich schwerpunktmäßig auf seine Vietnam-Kambodscha-Reise im Frühjahr bezieht. Hallo, guten Tag nach Teheran zu Radio Pars Today, deutsche Redaktion. Ja, einige Bilder aus Vietnam und Kambodscha habe ich Ihnen zugesendet. Das Essen hat hervorragend geschmeckt und alles war gut ausgewählt. Auch die täglichen Ausflüge waren gut gewählt. Im Süden von Vietnam und Kambodscha war Anfang März eine Hitzewelle bis zu 37 Grad Celsius im Schatten. Siehe beiliegendes Screenshot. Es zeigt ein Hotel in Siem Reap. Hier auch noch einige Fotos mit Hotelspeisen aus Vietnam. Der Sommer ist nochmal zurückgekommen. Bis 34 Grad Celsius im Schatten mit Gewitter ist auch zu rechnen. Bei euch ist es ja noch heißer. In Ihrem Nachbarland Irak, in der Mündung des Euphrat, war es bis zu knapp 50 Grad Celsius im Schatten. Der Euphrat ist ja der größte Strom Vorderasiens. Im Anhang sind 7 Bilder und ein Gruppenfoto der Reisegruppe aufgenommen in Saigon am Ho Chi Minh-Denkmal. Mehr Bilder später in den kommenden Mails. Mit freundlichen Grüßen, Dieter Leupold aus Leipzig. Wirklich schade, dass wir die Fotos von Herrn Leupold hier nicht zeigen können. Wir freuen uns, dass unser Leipziger Hörerfreund diese interessante Reise machen konnte. Abschließend für heute noch eine ganz aktuelle Mail von Martina Pohl. Liebe Redaktion von IRIB, da es seit Tagen schon extrem schwül ist, ist man über jeden Luftzug froh. Auch häufen sich die Badeunfälle mit Todesfolgen. Eine Bergung der etwas anderen Art will man jetzt im Bodensee mit der Sentis durchführen, da die benötigten Spendengelder mit 200.000 Franken zusammengekommen sind. Das Wrack der 124 Tonnen schweren und 49 Meter langen Sentis will man aus einer Tiefe von 210 Metern bergen. Das soll mit Hilfe von Hebesäcken geschehen. Anfang Juli wurde schon der Kamin geborgen. Vor 10 Jahren ist das Wrack bei Vermessungsarbeiten wiederentdeckt worden. Das ehemalige Dampfschiff wurde vor 90 Jahren von der schweizerischen Bodenseeschifffahrt im Jahr 1932 ausgemustert und am 2. Mai 1933 vor 400 Zuschauern im Bodensee versenkt. Damals war das Versenken von Schiffen üblich. Das lag an den Schrottpreisen. Die waren so niedrig, dass eine Versenkung deutlich billiger war. Auch der Salondampfer Helvetia wurde zuvor am 27. Oktober 1932 versenkt. Dieses Schiff soll sogar noch in einem guten Zustand in etwa 200 Metern Tiefe liegen. Verzierungen am Bug sind noch heute erkennbar. Die Helvetia diente am 29. September 1888 als Beleuchtungsschiff im Konstanzer Hafen, als Kaiser Wilhelm dort einen Besuch abstattete. Viele Grüße, Martina. Wir dachten, dass Schiffe versenken ein einfaches, internationales, geselliges Spiel ist, das man überall mit Zettel und Bleistift und mindestens 2 Spielern spielen kann. Dass man vor knapp 100 Jahren etwas anderes darunter verstand und man sich damit ausgedienter Schiffe erledigte, war uns neu. Aus unserer heutigen Sendung mit vielen interessanten Informationen verabschieden wir uns wieder mit Chodo Hofes. Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem ersten Musikstück. Weiterhin gute Unterhaltung.
نسیمی که از بونه آن کاکلای مرا خوشتر ز بوی سنبلا نسیمی که از بونه آن کاکلای مرا خوشتر ز بوی سنبلا چشاگیرم خیالت را در آغوشای عزیز سر از بسترم بوی گلایو بوی گلایو گلایو
Thank you.
در تنهایی چشام دیگر مپرس از من نشان دیگر مپرس از من نشان که از دل نشانم میرود که از دل نشانم
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.